Deutschlandfunk Interview.
Das ist die Woche der Entscheidungen, haben Spitzenpolitiker und Spitzendiplomaten in Brüssel gesagt. Gemeint waren zum einen die Verhandlungen, die Gespräche mit Russland. Doch es ging nicht nur um Russland. Es geht nicht nur um den Ukraine-Konflikt in diesen Tagen. Denn die europäischen Verteidigungs- und Außenminister haben sich zudem gefragt, wie kann die EU militärisch unabhängiger werden? Das haben sie gestern in Brest getan. Mehr Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten wird da vorgeschlagen. Mehr Auslandseinsätze sowie eine schnelle Eingreiftruppe von bis zu 5000 Soldaten. Darüber entscheiden sollen letztendlich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem nächsten Gipfel, der für Ende März geplant ist. Europa will also stärker werden, eben mehr Eigengewicht bekommen, bedeutender werden. Das will die EU allerdings erklärtermaßen schon seit mehr als 30 Jahren. Das hat nicht funktioniert bislang. Warum ist das so? Am Telefon ist nun der grüne Außenpolitiker Omid Nuripur, der in 2 Wochen Bundesvorsitzender seiner Grünen Partei werden will. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Müller.
Herr Nuripur, welche Europäer bremsen Europa immer wieder aus?
Nationale Interessen, die an verschiedenen Stellen immer wieder hochfloppen. Das ist nicht so, dass es ein Land gibt, wo man sagen würde, die stehen immer auf der Bremse. Ein Beispiel, die Frage der gemeinsamen Rüstungsexporte. Es ist immer wieder so, dass von Brüssel gute Ideen kommen. Die EU-Staaten dann sagen, ja, das wollen wir machen, damit wir dann auch Geld sparen. Es ist ja völlig verrückt, dass in den europäischen Staaten es nicht mal eine Einigung drauf gibt, welche Kettensorten für Panzerfahrzeuge benutzt werden. Und dann kommt irgendein Land, weil sie am Ende der Meinung sind, die nationale Industriepolitik sei wichtiger, und sagt, ja, aber wir gehen einen Sonderweg. Und das muss zum Ende kommen.
Jetzt wollen wir beide ja nicht über irgendein Land reden. Wissen Sie, von welchem Land Sie reden?
Ne, ich wüsste für viele Beispiele, viele verschiedene Länder, die ich da jetzt.
Nennen Sie doch mal 2, 3 schwarze Schafe.
Ich will mal Positivbeispiele benennen. Die Dänen machen beispielsweise hervorragende sogenannte Einsatztruppenversorger. Das sind eigentlich Schiffe, die mit Dickblech und einer Kanone an Bord quasi Lager sind, die schwimmen. Jedes Land hat aber in den letzten Jahren überlegt, ob sie nicht eigene bauen dennoch und eigene tatsächlich auch entwerfen, auch Deutschland. Das ist teuer und dauert auch einfach länger. Es geht nicht darum, dass jetzt die deutsche Werftindustrie nicht baut. Es geht darum, dass man einfach miteinander aufteilt, wer was baut. Ein zweites Beispiel, Tschechien hat hervorragende Fähigkeiten gegen ABC-Waffen, also Massenvernichtungswaffen, am Mann, Schutzgüter, Schutzanzüge. Es ist doch ratsam zu überlegen, dass die Tschechen da, wo sie Weltmarktführer sind, auch einfach für alle übernehmen und alle bei den Tschechen einkaufen. Das ist bisher ausgeblieben und das ist sehr misslich, kostet Geld, kostet am Ende auch Sicherheit.
Aber nationale Interessen sind ja wichtig, haben Sie auch schon mal eingeräumt. Früher ist aber auch gut für die nationale Wirtschaft.
Ja,
also ist das ein Widerspruch?
Nein, ist es nicht, weil das höchste Interesse, was wir alle zusammen haben, ist der Zusammenhalt der Europäischen Union, denn darauf basiert unser Wohlstand und unser Frieden. Und am Ende des Tages wird es so sein, dass wenn wir beispielsweise den Rüstungsmarkt, ist ja nur ein kleines Beispiel für viele Beispiele solcher Art, als einen gemeinschaftlichen Markt auch tatsächlich verstehen und leben, wir alle was davon haben und für alle Wirtschaften und für die Sicherheit alles von Vorteil ist.
Nationale Interessen, fällt mir jetzt ein, bei der Atomkraft hat Deutschland nationale Interessen, egal was die anderen Europäer machen.
Es ist relativ offensichtlich, dass außerhalb von Frankreich das Thema Atomkraft eigentlich am Auslaufen war und ist. Und es ist völlig legitim, dass man miteinander darüber auch streitet, was denn der richtige Weg ist, den wir hoffentlich gemeinsam gehen können. Die Taxonomiefrage, auf die Sie gerade anspielen, die ja das Labeling ist von Energieformen, Investitionen vor allem auch im Energiebereich, ist ja eine Erfindung der Grünen in Europa. Und es geht natürlich darum, dass wir in Europa dazu kommen, dass auch sich durchsetzt, dass Atomkraft nichts Nachhaltiges ist.
Was aber jetzt nicht passieren wird, weil die EU-Kommission bereit ist, Atomkraft zu fördern.
Ich bin sehr dankbar für Ihre prophetischen Fähigkeiten. Wir werden selbstverständlich weiterhin alles dafür tun. Da gibt es jetzt ja Konsultationsphasen noch in den nächsten Monaten, damit das nicht passiert.
Aber wenn das nur Frankreich wäre, wie Sie sagen, gäbe es ja keine Probleme. Dann hätte Deutschland ja die Mehrheit.
Es geht hier nicht um Mehrheiten. Es geht darum, dass wir miteinander tatsächlich in die Diskussion kommen. Ich hoffe sehr, dass nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich, die im April in zweiter Runde abgeschlossen sind, wir auch mit einer anderen Tonalität und einer größeren Kompromissbereitschaft miteinander ins Gespräch kommen. Es ist richtig, dass es nicht einfach ist, diesen Vorschlag wieder zu revidieren. Aber ich habe nicht gesagt, alles wird in Brüssel entschieden. Ich habe gesagt, dass in unseren Köpfen, in den Hauptstädten der EU-Staaten klar sein muss, dass die europäische Einigkeit von höchstem Rang zu sein ist.
Reden wir über die europäische Einigkeit, eben gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Verteidigungspolitik. Das liegt seit vielen Jahrzehnten auf dem Tisch. Das ist unser eigentliches Thema. Hatten wir uns verabredet, sorry dafür, dass wir jetzt abgeschweift sind, in Richtung Taxonomie. Aber zurück zur Außenpolitik. Da haben Sie gesagt, es gibt diese nationalen Interessen, die nationalen Wirtschaftsinteressen. Man muss da ins Gespräch kommen. Getan hat sich in den vergangenen Jahren ganz, ganz wenig. Jetzt ist von einer Eingreiftruppe die Rede. Da hat es mal eine deutsch-französische Brigade gegeben, die gibt es immer noch, ist viel darüber berichtet worden, sollte ein neuer Push sein nach vorne, eben schnell reagieren zu können im Falle des Falles. Man hört gar nichts mehr von dieser deutsch-französischen Brigade. Warum ist das so, dass auch immer wieder Frankreich da involviert ist, sich Emmanuel Macron als Pro-Europäer generiert? Das ist jetzt meine Frage. Und wenn es drauf ankommt, zieht er sich häufig zurück und setzt auf nationale Interessen.
Da müssen Sie in Paris nachfragen. Aber mein Eindruck ist, dass es immer wieder leise Schritte nach vorne gibt und dass es immer wieder auch Rückschritte gibt, aber dass wir insgesamt vorangekommen sind. Richtig ist, dass wir nicht schnell genug sind. Richtig ist, dass es zahlreiche Weckrufe gegeben hat in der Vergangenheit, die nicht zwingend zu einem großen Durchbruch geführt haben. Und das ist schlecht. Richtig ist, dass beispielsweise sehr viel von der Sicherheitsarchitektur in Europa die letzten Jahrzehnte von den Amerikanern getragen worden ist und dass die Amerikaner jetzt eher auf dem Rückzug sind. Die innenpolitischen Hausaufgaben der Amerikaner sind so groß, dass es nicht zwingend so ist, dass sie jetzt weiterhin diese große Aufgabe bereit sind zu übernehmen.
Auch unter Joe Biden.
Auch unter Joe Biden ist es offensichtlich, dass die nationale Spaltung im Land, dass die Frage des Zerfalls der Infrastruktur in den USA und natürlich auch die Pandemie so viel Aufmerksamkeit absorbiert, dass die Europäer wirklich falsch beraten werden zu glauben, jetzt bleiben wir in der Hängematte und lassen die Amerikaner mal machen. Das wird nicht funktionieren.
In Europa, jetzt haben wir noch einen anderen Punkt. Irak-Ausbildungsmission der Bundeswehr steht heute im Bundestag. Sollten wir zum Schluss noch ganz kurz drüber sprechen. Da haben Sie vor 2 Jahren gesagt, nie und nimmer mit mir. Und jetzt werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit ja zustimmen. Jetzt sind Sie in Verantwortung. Das heißt, jetzt wird Politik neu definiert für Sie.
Nein, das Mandat wurde neu definiert und die Realität hat sich verändert. Wir haben beispielsweise den aus unserer Sicht völkerrechtlich hochfragwürdigen Einsatz in Syrien jetzt beendet. Das ist das, was die Außenministerin jetzt in dem neuen Mandat auch durchgesetzt hat. Und das ist gut. Das ist ja das, was wir kritisiert haben.
Ist das solidarisch?
Mit wem? Mit dem Völkerrecht? Ja, unbedingt.
Mit den anderen Alliierten?
Ich glaube, dass das Völkerrecht keine Spielmasse ist, die hochgefahren wird, wenn es jemandem gerade passt. Und wenn Sie meine Reden zitieren, dann möchte ich ja darauf hinweisen, dass ich in jeder dieser Reden gesagt habe, dass die Sicherheitssektorreform im Irak von zentraler Bedeutung ist im Kampf gegen den Dschihadismus, aber dass die Parameter falsch gesetzt worden sind. Und vor 2 Jahren habe ich den Abzug gefordert, weil nach dem Tod vom iranischen Revolutionsgardisten auf dem Flugfeld von Bagdad, da hat die ganze Welt den Atem eingehalten, weil nicht klar war, ob jetzt es zu einer massiven Eskalation kommt. Es also aussah, als würden die Iraner die gesamte Sicherheit im Irak übernehmen. Dafür sprach sehr vieles. Es gab mittlerweile eine relativ große Resistenz innerhalb der irakischen Bevölkerung dagegen.
Verzeihung,
Herr. Das hat die Realität verbessert.